Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass wir heute Abend wieder ein Wort haben dürfen. Wir wollen dir danken, Herr, dass wir hier in aller Freiheit zuhören können. Bitte öffne du unsere Herzen und Ohren, dass wir das empfangen, was du uns geben möchtest, Herr. Und segne den Herr Ried besonders, Herr, auch in diesen Tagen. Amen.
Heute Abend sind wir in Kolosser 3. Und ich sage vorneweg, wir haben nicht die Zeit, alle Verse unter die Lupe zu nehmen, aber ich möchte einige Wahrheiten herausholen aus jedem Abschnitt. Geistliche Menschen und erstmals geistliche Gesinnung von Kolosser 3, Verse 1 bis 11. Kolosser 3, Vers 1, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sinnt auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Vers 9, belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch unbeschnitten sein, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allem. Ich habe das vor Jahren gehört, ich mag diese Aussage. Sei nicht so mit deiner Schwachheit beeindruckt, als seine Stärke, unsere Schwachheit zu überwinden. Natürlich gibt es eine gesunde Selbstkenntnis und wir erkennen, wie sehr wir Jesus brauchen. Aber wir haben Christus und Gottvertrauen ist eine Beschäftigung mit der Stärke, mit der Größe, mit der Treue, mit dem Wesen Jesu. Gottvertrauen beschäftigt sich mit der Stärke Jesu, nicht mit der Stärke unseres Glaubens. Und deswegen heißt es hier in diesem Abschnitt, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf Erde ist. Sinnt auf Christus, der ist viel höher, viel mächtiger, viel größer als das, was meine Schwachheit betrifft. Ich habe das schon mal gesagt diese Woche, Jüngerschaft heißt die Abhängigkeit von Jesus, um jeden Preis zu bewahren. Jüngerschaft heißt die Abhängigkeit von Jesus, um jeden Preis zu bewahren. Also das fängt mit einer Gesinnung an, wie es hier in Kolosser 3, vor allem Verse 1 bis 4 steht. Oswald Chambers hat mal so zum Ausdruck gebracht, er sagte, es gibt nur eine Beziehung, die zählt und das ist deine persönliche Beziehung zu einem persönlichen Erlöser und Herrn. Lass alles andere los, aber halte diese Beziehung um jeden Preis aufrecht. Und Gott wird seine Bestimmung durch dein Leben erfüllen. Ich habe schon gesagt, wenn es um Buße geht, Buße heißt eine Sinnesänderung. Es heißt eine Drehung von unserer Gesinnung von uns selbst ab, Christus hin. Und das ist wichtig, denn wenn wir uns zu Christus hinwenden, das soll die Gesinnung bleiben. Es muss nicht ein ständig drehen, aber sobald wir zu Jesus kommen, sagen, Herr, ich brauche dich und ich danke dir, dass du in mir lebst. Diese Gesinnung soll bei Jesus bleiben. Darum geht es in diesem Abschnitt Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Wir müssen geistlich gesinnt sein. Und dieses Jesus hingewendet sein, das ist eben die Gesinnung, die wir in ihm zu pflegen haben. Ich mag diese Aussage von C.H. Spurgeon. Der hat einmal gesagt, ich schaute hin zu Jesus und die Taube des Friedens erfüllte meine Seele. Ich schaute auf die Taube des Friedens und sie ist weggeflogen. Ich neige dazu, mit mein eigenes Wachstum beschäftigt zu sein. Ich will erkennen, ob diese Beziehung aufrecht oder ob diese Beziehung Frucht trägt, ob es sozusagen funktioniert. Wenn man hier vorne schaut, ich drücke es so aus, ich war in einer Gemeinde in Dornbirn, nicht arg weit weg von uns. Ich sprach von Johannes 15. Jesus sagte in dem Abschnitt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und da ist die Frucht. Es ist eine Versuchung als Rebe, in diese Richtung zu schauen. Ich will die Frucht sehen. Die Gefahr drin besteht aus dem, je mehr ich in diese Richtung schaue, desto mehr ist diese lebensspendende Beziehung hier ein Stück weit gestört. Und das Böse dran ist folgendes, je mehr ich nach Frucht schaue, desto weniger wird es geben. Und je weniger es gibt, manchmal desto mehr schaue ich und manchmal falle ich in ein schwarzes Loch von Selbstanalyse und ich bin gelähmt von dieses ständig das eigene Temperatur messen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist der Herr seine Aufgabe. Ich habe meine Bibel nicht vor mir, aber es steht Philipper 3,15, Paulus sagt, wenn wir in irgendetwas anderes, eine andere Gesinnung sind, wird Gott das uns offenbaren. Lass ihn uns unter die Lupe nehmen. Mein Schau muss auf Christus sein, nicht die Auswirkung, nicht nach die Frucht schauen. Und jedes Mal, wenn ich auf mich selbst schaue, schaue 10-mal dafür auf Jesus. Ich glaube, Corrie ten Boom hat es einmal folgende Weise zum Ausdruck gebracht. Sie sagte, schau nach innen, da wirst du depressiv, schau nach außen, da wirst du ängstlich, aber schau nach oben, da wirst du zur Ruhe kommen. Beschäftige dich mit der Größe Jesu. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er hat den Namen über alle anderen Namen. Und wenn er sogar den Tod überwinden kann, dann kann er meine Angst überwinden, dann kann er meine rasende Gedanken überwinden. Es ist interessant, Gottvertrauen ist wie ein Auge. Ein Auge sieht alles andere außer sich selbst. Gottvertrauen ist eine Gesinnung, eine Beschäftigung mit Jesus. Wenn ich darüber nachdenke, ehrlich gesagt, die Geschwister, die mir am meisten in Jesus beeinflusst haben, waren gerade diejenigen, denen es gar nicht bewusst war, wie sie auf mich wirkten. Sie waren so fröhlich mit Jesus unterwegs. Sie haben so mit ihm gelebt. Ich ging von ihnen weg. Ich habe den starken Eindruck, ich bin in Jesu Gegenwart gewesen. Das war so attraktiv. Aber es war ihnen oft gar nicht bewusst, wie sie auf mich wirkten, weil sie waren nicht mit sich selbst beschäftigt. Sie waren nicht beschäftigt mit dem, wie sie auf anderen gewirkt haben. Hier heißt es zum Schluss in Vers 11, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung oder Unbeschnittensein, Barbar, Sküte, das waren die Gebildete. Barbare, die waren ungebildet. Sklave, Freier, sondern Christus alles und in allen. Paulus will da klar machen, keine von uns nimmt einen menschlichen Vorteil ins Christsein. Keine von uns. Unsere Herkunft muss nicht unsere Zukunft bestimmen in Christus. Gott ist völlig unparteiisch und er ist in der Lage, das zu vollenden in Christus, was er vorhat, egal was unsere Herkunft ist. Keine bringt einen Vorteil zum Christsein. Ich möchte das Wesen Jesu anschauen. In Kapitel 3, Abvers 12 lesen wir Folgendes. Es heißt, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu dem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in alle Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Hier heißt es, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, zieh nun an herzliches Erbarmen und. Zuerst heißt es, wir sind auserwählt, wir sind heilig und wir sind geliebt. Und deswegen können wir diese Sachen uns anziehen. Wir ziehen diese Sachen nicht an, um geliebt zu werden oder ausgewählt zu werden, sondern wir sind so in Christus und deswegen können wir Folgendes. Die Auserwählte Gottes, leider ist das so, rein das Wort Erwählung oder Auserwählung, da kommt es oft zu theologischen Streitereien. Und das finde ich schade. Das soll eine große Ermutigung sein. Als ich in der Grundschule war, während des Unterrichtes haben wir einen Spickzettel rumgereicht, denn in der großen Pause wollten wir Baseball spielen. Und da kamen zwei Namen auf diese Zettel und die waren die Spielführer. Und wir gingen raus, wir waren sehr effektiv mit unserer Zeit im Unterricht, alles war vorbereitet und die zwei Kapitäne standen da und alle anderen Nieten wie ich standen an der Wand draußen und sie haben eine Münze geworfen und dann fing jeder an, seine Mannschaft zu wählen. Ah, ich nehme Jimmy Glick. Ah, ich nehme Tyler Middleton. Ah, ich nehme Skipper Wye und. Und dann stand jemand wie ich da, ach, okay, wir nehmen Peter. Gewählt zu werden, das heißt, du bist gewollt. Das war eine Wertschätzung. Und wenn es hier heißt, nun zieht nun an als Auserwählte Gottes, da haben wir einen hohen Stand als Gottes Kinder in seinen Augen. Was für ein Volk sind wir? Er will uns. Als Heilige, ich habe das schon erzählt diese Woche, das Wort heilig heißt ausgesondert für. Nicht nur von, sondern für. Mein Schuh ist ausgesondert für meinen Fuß. Natürlich ist es ausgesondert von alle anderen Schuhe in diesem Raum, aber nur deswegen, weil es ausgesondert für ist. Mein Fuß heiligt mein Schuh. Und da, wo mein Fuß geht, da geht mein Schuh mit. Und es ist eine wunderbare Beziehung. Es funktioniert prima. Wenn mein Fuß mein Schuh füllt, dann erfüllt mein Schuh seinen Zweck. Das ist Heiligung. Als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte. Wir verdienen nicht seine Liebe, weil wir barmherzig sind, gut, demütig, mild und langmütig, sondern wir sind geliebt und deswegen können wir diese Dinge anziehen. Und da ist ein wichtiger Vers in Johannes 17, 23. In Johannes 17, 23 heißt es, dass unser himmlischer Vater uns liebt, genauso sehr, wie er seinen Sohn Jesus liebt. Das ist sein Stand im Leben. Er liebt uns genauso viel, wie er Jesus liebt. Johannes 17, 23. Und wir haben diese Aussage, Jesus alles und in allem. Und dann kommt diesen Abschnitt von dem Wesen eines Christens. Dann ab Vers 18, dann wird es echt praktisch, dann kommen die Beziehungen. Aber erstmals bringt er uns zu diesem Punkt, sei geistlich gesinnt, denn Jesus ist allem und in allem. Und so nun jetzt, als die Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, zieh nun an herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Das Gebot hier ist nicht, das ist sehr wichtig zu verstehen, das Gebot ist nicht, sei barmherzig, sei gut, sei demütig, sei milde, sei langmütig. Das ist nicht das Gebot. Das Gebot ist, zieh nun an ein Herz von Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das ist was anderes. Zieh nun an so ein Herz. Das heißt, und das zeigt mir automatisch, wenn ich das anziehen muss, das gehört nicht zu mir automatisch. Ich habe meine Klamotten heute Morgen angezogen. Ich weiß, wer ich ohne meine Klamotten bin, aber das, was ihr seht, sind meine Klamotten, preist den Herrn. Und so ist das beim Christsein. Es mag sein, dass ich Markus 7 in meinem eigenen Herz sehe. Es mag sein, dass ich das erkenne, wer ich bin. Gott sei Dank sehen andere Christus. Und ich lebe in diese zwei Realitäten. Zieh nun an herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Und das ist ein Wunder. Und das kann nur geschehen, wenn wir in Kolosser 2, Vers 6 wandeln. Und wenn wir so wandeln in Christus und wir kommen zu ihm und wir haben eine Sinnesänderung, nicht nur wegen dem, was ich tue, sondern wer ich bin. Und ich sage, Herr, ich bin ein Mensch wie Markus 7. Und ich brauche dieses Wunder deines Daseins. Du musst mein Herz verwandeln mit ganz neuen Motiven und Charakterzügen. Du kannst das machen. Ich besinne mich auf deine Autorität, deine Macht, deine Stärke, deine Gegenwart in mir. Es ist eine Sache, Hass gegenüber deinem Arbeitskollegen innerlich zu empfinden und dann versuchen, ihn als guter Christ zu lieben. Das ist nicht Christsein, das ist Heuchelei. Weil es kommt nicht von dem Herzen. Wenn es vom Herzen kommt, das ist Christsein. Und das ist ein Wunder. Wenn das Leben Jesu bei mir einkehrt durch den Heiligen Geist, das ist ein Leben aus einer völlig anderen Realität. Und die Schrift sagt, Gott kann nicht versucht werden. Die Schrift sagt, Gott kann sich nicht verleugnen oder ändern. Das heißt, Jesu Leben ist nicht versucht, wie ich bin, und sein Leben ist heiliges, ewiges Leben. Es ändert sich nicht. Sein Leben ist gar nicht versucht, die Dinge oder gar nicht hingezogen zu den Dingen, die ich hingezogen bin. Sein Leben ist anders. Wir haben bei uns am Bodensee auf ein Streuobstwiese. Und da haben wir Apfelbäume, Birnen, Kirsch und Zwetschgen, danke. Ich gehe nicht im Januar raus mit meiner Frau Gabi und stehe vor einem Apfelbaum und kratze meinen Kopf und sage, was meinst du, bringt er nächstes Jahr Äpfel oder Zwetschgen? Ein Apfelbaum ist nie versucht, Zwetschgen zu bringen. Das steckt nicht in seinem Wesen. Er kann nur Äpfel erzeugen. Und so ist das mit dem Geist Gottes. Er bringt das, was in seiner Natur liegt. Und das heißt in Galater 5, die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und. Wir haben am Bodenseehof wir haben 3 Zimmer mit 10 Mann, 10 Bett in einem Zimmer. Das ist eine kleine WG. Die Studenten aus der dritten Welt kommen und sie stehen in der Tür vom Zehnerzimmer und sie sagen, was? Nur 9 andere Menschen hier. Boah, das ist super. Oh, so ein Zimmer. Die Studenten aus Kalifornien kommen, stehen an der Tür und sagen, was? 9 andere Menschen hier mit mir. Mein Schlafzimmer zu Hause ist so groß und ich bin allein drin. Und dann sagen sie was. Aber Peter, ich arbeite an meiner Geduld. Ich schmunzel innerlich und sage, arbeite weiter an deiner Geduld. Da wirst du nur entdecken, wie ungeduldig du bist. Geduld liegt nicht in meinem Wesen. Ich übe nicht Geduld. Ich arbeite nicht an meiner Geduld. Geduld ist die Frucht des Geistes. So ist Christus. Und geduldig mit meinem Zimmerkollegen, das ist ein Wunder. Wir denken nicht so. Wir nehmen so einen Abschnitt wie Kolosser 3, 12 bis 17. Okay, ich arbeite an meinem Demut. Ich arbeite an meinem Langmut. Ich arbeite dran. Okay, ich werde das versuchen. Versuche es nicht. Wir kommen bettelarm. Und wir kommen zu ihm und sagen, Herr Mensch, bin ich ein zorniger, selbstsüchtiger Mensch. Wehe mir. Aber du weißt, Herr, was in meinem Herzen steckt und deswegen bist du da reingekommen durch deinen Geist. Ich brauche dich und ich danke dir. Du siehst, was drin ist und es ist dein Werk, in meinem Herzen so zu wirken, dass ich zu einem demütigen Mensch bin. So ziehe ich ein Herz des Demuts und Geduld an. In Hebräer 10, Verse 16 und 17. Hebräer 10, Verse 16 und 17 sagte Gott, das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen will in diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze in ihr Herz geben. Und in ihren Sinn will ich sie schreiben. Und ihre Sünden und ihre Missetaten will ich nicht mehr gedenken. Ich will in dem Herz was bewirken. was sie in sich selbst nicht sind. So zieh nun an, wie ihr nun den Herrn Jesus angenommen habt, so wandel auch in ihm. Genauso notwendig als Jesus Christus ist, um Christ zu werden, genauso notwendig ist Christus, um Christ zu sein. Und er bewirkt dieses Wunder im Herzen. Ich muss zu diesem Punkt was sagen, weil es so aktuell ist heutzutage. Es steht in Verse 14 und 15, zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. Was für eine große Not ist das heute in der Gemeinde Jesu. Und die letzten 2 Jahre haben das uns gezeigt. Ich wurde mehr als einmal gefragt in diesen Tagen, ja, wie seid ihr damit umgegangen? Mit Corona-Verordnungen? Mit diesen Themen, die so spalterisch wirkten am Bodensee auf? Das ist ein wichtiges Thema. In Apostelgeschichte 2 bei Pfingsten, es gibt 14 verschiedene Bevölkerungsgruppen, die aufgelistet sind. 14. Sie kamen aus der ganzen Welt. Sie sprachen andere Sprachen. Manche kamen aus völlig verschiedenen Kulturen. Und das heißt es am Ende von Apostelgeschichte 2, alle, Vers 44, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, sie teilten aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häuser, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Paulus sagt, zieht nun an untereinander die Liebe. Jesus sagte, Johannes 13, 34, ein neues Gebot gebe ich euch. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn sie Liebe unter den Gläubigen erleben. Interessant, Liebe unter die Gläubigen. Ich lebte 6 Jahre in Kanada und als ich da war, habe ich einen Predigtdienst in Saskatchewan. Das ist eine große Provinz, viel Landwirtschaft. Und mein Gastgeber waren 2 ältere Geschwister, deren Tochter in Capenray Hall auf der Bibelschule war. Und sie ging als Krankenschwester mit UMG nach Thailand, in eine Lepra-Klinik. Und sie haben gewusst, ja, ich bin mit den Fackelträgern unterwegs, das ist eine ehemalige Studentin, und sie sagten, ach, sie würden gerne sicherlich ihr erster Rundbrief lesen. Ehrlich gesagt, ich hatte wenig Interesse daran, ich kannte diese junge Frau gar nicht. Aber ich habe diesen Brief gelesen und nachdem ich diesen Brief gelesen habe, habe ich diese Frau geschrieben, sagte, darf ich öffentlich diesen Brief zitieren? Ich habe sie, bin ihr nie begegnet, aber sie war jahrelang in Thailand als Missionarin. Sie ist jetzt in Rente gegangen, habe ich neulich erfahren. Sie schrieb Folgendes als neue Missionarin. Sie sagte, eine andere Frage, die mir einige von euch gestellt haben, ist, was die größte bzw. schwierigste Umstellung, seitdem ich nach Thailand gekommen bin, ist. Nächsten Monat ist es genau ein Jahr, seitdem ich von zu Hause weg bin. Die schwierigste Umstellung hat mich überrascht. Es war nicht die Sprache, die Kultur, nicht die Hitze, die Eidechsen an der Wand, auch nicht die Entdeckung einer Kakerlake auf meinen Zahnbürste oder das Rascheln der Ratten auf dem Dach. Die schwierigste Anpassung war es zu lernen, die ganze Zeit mit Christen zusammen zu sein. Meine Kollegen im Krankenhaus in Meadow Lake in Kanada waren fast alle nicht Christen. Nicht Christen zeigen manchmal ihr Selbstsucht, Stolz, Gier, sie klatschen, sie tratschen. Ich fand es nie schwierig, ihr sündiges Verhalten zu verzeihen. Keiner erwartet von ihnen, anders zu handeln. Aber seitdem ich den Beruf gewechselt und nun Christen als Kollegen habe, habe ich entdeckt, dass auch wir Selbstsucht, Stolz und Gier zeigen. Wir klatschen und tratschen, nur wir nennen unsere Klatsch Gebetsanliegen. Es ist viel schwerer, das sozusagen sündige Verhalten meinen christlichen Brüdern und Schwestern zu vergeben als meinen nichtchristlichen Freunden. Was ich manchmal brauche, ist ein neuer Sinn für die Kostbarkeit seiner Kinder. Es ist leicht, mit Liebe auf die Gottlosen zu schauen. Mitleid ist vielleicht das passende Wort, aber es ist schwer, Christen nicht zu verurteilen und geduldig mit ihnen zu sein. Als Gott seinen Sohn gesandt hat, um für uns zu sterben, hat er es ja getan, weil er verlorenen Seelen liebt. Aber er hat es auch getan, weil er auch die von uns geliebt hat, die eines Tages gläubig werden würden. Und Gott wusste vom Anfang an, wie unheilig seine Familie werden würde. Und trotzdem waren wir ihm so viel wert, dass er seinen eingeborenen Sohn geopfert hat. Es geht um Folgendes. Wenn das Evangelium nicht in der Gemeinde Jesu funktioniert, dann haben wir kein Evangelium für eine verlorene Welt. Punkt. Sie sollen das sehen unter uns. Ich habe jemandem gesagt, diese Woche, bin ich davon überzeugt, die Umstände der Juden und der Gemeinde Jesu zur Zeit der Urgemeinde waren furchtbar. Da gab es eine Besatzungsmacht und es war normal, dass römische Soldaten in Haushalten reinkamen und haben genommen, was sie wollten. Der Schreiber von Hebräerbrief spricht davon in Hebräer 13. Und die politischen, sozialen Themen damals waren sogar heftiger als die in den letzten 2 Jahren, würde ich behaupten. Und Jesus hat so gut wie nichts gesagt zu diesen Themen. Seine härtesten Worte waren für die Selbstgerechte, waren für die religiöse Leitung, die ihn abgelehnt haben. Da hat er kein Blatt vor den Mund genommen und hat sie scharf unter die Lupe genommen. Aber nicht die Römer, in interessanter Weise. So zieht nun an, herzliches Erbarmen, Demut, Güte, Langmut oder Geduld. Und lasst der Friede Christi in euer Herzen regieren. Ich erlebe das ständig am Bodenseehof. Wir haben manche ehemalige Studenten, die zu uns kommen. Sie meinen, ach, das muss Himmel auf Erde am Bodenseehof mitzuarbeiten. Und erstaunlicherweise bei uns ist das so, manchmal es sind die Kleinigkeiten, die manchmal so ein Gewicht gewinnen und die Geschwister. Und wir meinen manchmal, die andere Seite, sie so, die nicht mit mir einig sind, das ist so eine Kleinigkeit, sie sollen sicherlich nachgeben. Über die Farbe vom Teppich die Farbe an der Wand, wann wir Mittagessen einordnen während der Freizeit. Und wenn es hier heißt, lasst der Friede Christi in euer Herzen regieren, da wo ich diesen Frieden nicht habe gegenüber einem Bruder oder Schwester, dann ist es Zeit, das in Ordnung zu bringen. Eine meiner Kollegen saß bis vor kurzem als Gast im Vorstand, damit er alles hört, was ich sage, was im Zentrum läuft. Ich war sein Bibelschullehrer. Wir haben ihn eingeladen als Mitarbeiter. Und ich weiß noch, in einer Vorstandssitzung, und ich bin sehr dankbar dafür, wir haben keinen Stempelvorstand, das braucht man nicht, das ist sogar gefährlich. Aber man kann in aller Brüderlichkeit seine Meinung sagen. Wir haben ausgetauscht wegen irgendein Thema, und da habe ich diese jüngere Bruder ein bisschen scharf angesprochen. Ging nach Hause. Ich habe das Argument gewonnen, aber den Frieden verloren. Und in Unfrieden wachte ich auf. Es war sein freier Tag und ich ging rüber. Er saß auf der Terrasse mit seiner Familie. Ich habe mich hingesetzt, sagte Andy, ich habe dich in einer Art und Weise gestern Abend angesprochen. Würdest du mir bitte vergeben? Das war nicht richtig. Ja, natürlich, Peter, das war eine Kleinigkeit. Aber ich hatte keinen Frieden darüber. Und wenn es heißt, lasst der Friede Christi in euer Herzen regieren, wenn dieser Frieden nicht da ist, und der Herr macht das deutlich, gehe und bereinige das mit dem Herrn und mit dem Geschwister. Und ich glaube, ein Aspekt von diesen, ja, manchmal Spannungen in der Gemeinde ist folgendes. Unter die Gläubigen sind und sollen unsere Erwartungen höher sein als andere, die außerhalb sind. Und deswegen, wenn es kracht oder nicht rund läuft, ist die Enttäuschung umso größer. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist dieses mit Vergebung und Liebe anziehen so unbedingt wichtig. Und in allem seid dankbar. Warum? Erlebt, wir können aufstehen, die Dinge reinigen und den nächsten Schritt mit Jesus machen. Der hat uns nicht verlassen und wir beweisen nicht, dass wir gerecht sind, indem wir niemals fallen. Wir beweisen, dass wir gerecht sind, indem wir stehen auf. Wir können weitermachen. Es gibt Vergebung, es gibt Reinigung und es gibt einen Neustart. Zum Schluss heute Abend. Darauf kommt es an. Kolosser 3, 18 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht eure Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Ihr Sklaven, gehorcht in allem eure irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens den Herrn fürchtend. Kapitel 4, Vers 1, ihr Herren, gewährt eure Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass ihr auch einen Herrn im Himmel haben. Wir kommen zu diesen Beziehungen und wir betrachten das als ein Handbuch für christliche Ehe, Familie und Geschäft. Wir vergessen aber, dass diese Gebote an die gerichtet sind, die gelernt haben, in Christus zu wandeln, wie sie ihn aufgenommen haben. Das sind Gebote, die nur zu halten sind, wenn man erfüllt ist mit Christus Und das ist auch eine Beschreibung, wie sieht Jesus in die Ehe aus? Das ist eine Beschreibung dafür. Wenn Christus in mir wohnt und durch mich wirken möchte, wie sieht das aus? Ich sage auf Englisch, it's not rocket science. Das ist was sehr einfach. Wahrhaftige Geistlichkeit ist sehr einfach zu identifizieren. Da haben wir es. Ihr könnt nicht abschätzen, wie geistlich reif ich bin an diesem Wochenende. Könnt ihr nicht. Aber um das herauszufinden, das wäre ganz einfach. Ihr klingelt in der Ziegelstraße 10, da kommt meine Frau an der Tür. Sie kann euch sagen, wie geistlich Peter Reed ist. Ihr könnt meine Kinder, ihr könnt meine Mitarbeiter. Ich wünsche mir und hoffe, sie würden sagen, ja, er macht Fortschritte. Und interessante hier ist Folgendes, er nennt die drei Beziehungen, in denen wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen werden. Ehe, Familie und Arbeitsleben. Er spricht überhaupt keine freundschaftliche Beziehungen an. Interessant. Meine Beziehung zu Christus wird in den Beziehungen zu anderen, und zwar die mir am nächsten stehen, sichtbar. Die Qualität meiner Beziehung zu Christus ist daran gemessen an der Qualität meiner Beziehung zu meiner Frau, meinen Kindern und meinen Angestellten. Wahrhaftige Geistlichkeit ist in mein moralisches Leben zu messen. Es soll dort sichtbar werden. Was auch sehr wichtig ist, ist Folgendes. Diese drei Beziehungen, Ehe, Vater-Kinder, Meister-Angestellte oder Meister-Diener, die drei Beziehungen sind durch die ganze Schrift Bilder von unserem himmlischen Vater, seine Beziehung zu uns. Und deswegen nimmt er uns in die Strenge, weil die Ehe ein Abbild sein soll zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Ein Vater, sein Umgang mit seinen Kindern soll eine sichtbare Lektion. So geht unser himmlischer Vater mit seinen Kindern um. Und der Meister und sein Diener, so geht der Chef mit seinen Angestellten um. Deswegen nimmt er uns in die Strenge, in der Zucht, in diese Beziehungen. Sie sind alle drei Bilder von der Mensch seine Beziehung zu Gott selbst. Das ist das Leben Jesu sichtbar geworden. Und die Beziehungen sind nur so zu leben, wer gelernt hat, in Christus zu wandeln, wie er mit Christus angefangen hat. Die Beziehungen sind nur so auszuleben, diese Gebote sind nur so auszuleben, wenn man gelernt hat, mit der Gegenwart Jesu zu rechnen, damit er in meinem Herz so wirkt, dass ich das überhaupt tun kann. Denn ohne Christ ist das nicht kontinuierlich möglich. Die große Frage bei meinem Christsein ist folgendes. Was hat Christus von meiner Beziehung mit ihm? Und die zweitwichtigste Frage ist, was haben anderen davon? Sind sie gesegnet? Ist meine Frau gesegnet? Durch meine Beziehung zu Christus sind meine Kinder gesegnet, sind meine Angestellte gesegnet? Haben sie einen Gewinn davon? Das ist die wichtige Frage. Aber ich bin von Grund auf unheimlich selbstbezogen, wenn es um meine Beziehung zu Jesus geht. Habe ich einen Segen davon? Ist mein Leben gesegnet? Ist mein Leben besser? Und. Das ist nicht die richtige Frage. Das Leben Jesu in mir ist andere Menschen orientiert. Was mir gefällt hier ist Folgendes. Wenn man sich überlegt und in jede Beziehung hier, jede Seite, die Gebote sind klar, einfach und nicht so viel. Er hat uns nicht eine große Liste, so sieht christliche Ehe aus. Er sagte, Männer, so sollt ihr euch verhalten gegenüber euren Frauen und die Frauen gegenüber euren Männern. Wie das sich auswirkt und wie das sich zum Ausdruck bringt in jede Ehe, jede Familie, in jedem Geschäft, das ist bunt verschieden und das mag ich, weil wir so unterschiedlich sind. Ich habe erst mit 43 geheiratet. Einige haben gesagt, Mensch, die arme Gabi. Hans-Peter Reuer sagte, Gott sei Dank ist Peter jetzt verheiratet. Ein Problem weniger in die Fackelträgerarbeit. Es war schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl für mich, denn sie war schon verheiratet. Ihr Mann ist verstorben nach 6 Jahren Ehe und das war ihr vertraut. Und Gabi hat mich entlastet. Sie sagte, du, ich weiß, ich habe einen Sünder geheiratet. Ist okay. Ich sage, okay, danke. Wir waren in Ägypten für eine Woche in der Flitterwoche, dann gingen wir zum Townhof mit den Kindern und wir haben eine zweite Woche Flitterwoche mit den Kindern. War super. Ging nach Stuttgart, da wo Gabi ihre Wohnung hatte. Der Vorstand des Bodenseeoffice hat mir freigestellt für diese Umstellung. Und da landete Gabi in der ersten Woche, nachdem wir von unserem Urlaub zurückkamen, landete Gabi im Krankenhaus, denn sie hat was in Ägypten gegessen. Es tat ihr nicht gut und sie hatte eine Nierenentzündung. Und sie lag im Krankenhaus und die erste Woche unserer richtigen Ehe war ich alleinerziehender Vater. Das Problem damit war folgendes, ich kannte die Hausregeln nicht. Wir haben nicht die Zeit gehabt und das war gar nicht im Sinn, so in der Zeit. Wir haben so eine wunderbare Zeit. Und so da war ich mit unseren 2 Kindern und Christine hat gesagt, ja, es ist 8 Uhr, können wir Fernsehen schauen? Ich sagte, naja, ich schaue schon, komm. Okay. Meine 13-jährige Tochter kam rein, sagt, darf ich das zur Schule anziehen? Das sieht gut aus, geh. Kathi kam eines Tages, sagte, sie hatte lange schwarze Haare, kannst du meine Haare, wie heißt es? Flechten. Naja, mein Zimmerkollege am Bodenseehof hatte eine Glatze. Ich habe nicht so viel Erfahrung damit, aber ich gebe mein Bestes, habe einen Knoten gemacht und dann ist sie weg zur Schule. Wir gingen zu Gabi im Krankenhaus und nach so 15 Minuten hat ein Kind gesagt, können wir heimgehen jetzt? Es macht so viel Spaß mit Papa zu Hause. Er lässt einiges zu, was Mama niemals im Leben hätte erlaubt. Aber wir sagen ihm nicht was. Es war eine große Umstellung. Und Gott war sehr gnädig und meine Kinder und meine Frau waren äußerst geduldig mit mir. Alle Beziehungen haben 2 Seiten und Gott sei Dank sind beide Seiten hier erwähnt. Frauen und Männer, Kinder und Eltern, also die Meister und die Diener. Wenn die Person auf der anderen Seite seine oder ihre Anteil an diese Beziehung nicht erfüllt, das befreit mich nicht von meiner Seite und meiner Verantwortung. Und zwar deswegen, ich halte meine Seite diese Beziehung aufrecht. In der ersten Linie, ich möchte meine Beziehung zu Jesus aufrechterhalten. Und ich liebe meine Frau, natürlich um sie zu lieben, aber auch in der Beziehung zu Jesus richtig zu stehen. Und ein Gebot für eine Seite ist nicht eine Verheißung für die andere Seite. Es heißt, Kinder, gehorcht eure Eltern. Aber die Schrift verspricht nicht Eltern, gehorsame Kinder. Sorry. Aber das befreit mich nicht von meiner Verantwortung. Denn meine Verantwortung ist es, in meiner Beziehung zu Christus diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich komme jetzt zum Schluss, es ist fast 50 Minuten. Ich komme aus einer Scheidungsfamilie. Für beide meine Eltern, meine Mutter und Stiefvater, es war die zweite Ehe. Und nachdem sie geheiratet haben, kamen beide zum Glauben und alle vier Kinder. Und ehrlich gesagt, je älter ich werde, ich kann das nur erklären, Gott wollte sein Geduld und Gnade erweisen an unsere Familie. Denn wir haben das nicht verdient. Und ich habe gesehen auch, der Herr fängt mit uns an, da wo wir sind, nicht unbedingt da, wo wir sein sollen. Es heißt in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich habe diesen Vers auf Karten gesehen, auf Posters, auf Büchertitel, auf PowerPoint-Background. Wir geben das gerne weiter. Alle Dinge dienen zum Besten. Das ist so wie ein Pflaster für alles. Und wir nehmen den Vers völlig aus dem Zusammenhang. Alle Dinge dienen zum Besten, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alle Dinge dienen diesem Ratschluss. Wir haben unsere eigenen Vorstellungen, wozu es dienen soll. Und da gehen wir manchmal da sind wir auf dem Holzweg unterwegs manchmal. Der Ratschluss steht im nächsten Vers, Vers 29, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Das ist ein Ratschluss. Zu diesem Ziel hin bewirken alle Dinge zum Guten, wenn man diese Beziehung zu Jesus aufrechterhält. Gabi und ich, wir fliegen zwischen Frankfurt und entweder Chicago oder Denver, denn wir fliegen mit Lufthansa United. Meine Familie, ein Teil davon, wohnt in Minneapolis. Und beim Anflug Richtung Chicago fliegen wir ziemlich nah an Minneapolis, meine ehemalige Heimat, vorbei. Nach Chicago und dann müssen wir wieder nach Norden mit einem zweiten Flug. Wenn wir unterwegs sind und ich sage zu der Flugbegleitung, also hör mal, wir müssen eigentlich nach Minneapolis und wir fliegen nah dran. Können wir bitte einen Schlenker machen und einfach dort landen? Sie können mich rauslassen und dann können Sie weiter nach Chicago. sorry, Mr. Reed, das machen wir nicht. Als Sie in diesem Flieger eingestiegen sind, dieser Flieger war für Chicago vorherbestimmt und wir machen keine Abweichung. Gott hat ein Ziel über alle andere und das ist Christusähnlichkeit. Und Gott sei Dank kann alles zu diesem Ziel dienen. Ich habe das in meinen Eltern gesehen. Meine Mutter und Stiefvater, sie waren 40 Jahre lang verheiratet. Und da habe ich diese Verwandlung mit den eigenen Augen gesehen. Und Gott kam an seinem Ziel in diese zwei Menschen ihr Leben. Nachdem Jesus auferstanden ist in Johannes 20, kam er zu seinen Jüngern und er sagte, tu euer Finger hier und eure Hand hier. Das heißt, auf dem Auferstehungsleib Christi gab es Narben. Und diese Narben waren da wegen Sünde von Menschen. und diese Narben trug er auch nach seiner Auferstehung. Und sie waren ein einziges Zeugnis dafür, tu deine Finger hier und deine Hand hier, denn die Narben sind da als Zeugnis dafür, was der lebendige Gott überwinden kann. Manche von uns haben Narben. Wir haben Sachen in unserer Vergangenheit, das gehört zu unserer persönlichen Geschichte. Manches war schmerzhaft, manches war selbst angetan, manches war nicht gewollt. Aber wir können zu ihm kommen, wir können Vergebung bekommen. Er kann mich von meiner Sünde reinigen und er fängt mit mir an, da wo ich bin. Und Gott sei Dank, in beide meine Eltern, sie lebten selbst mit ihr Narben. Aber das war letztendlich ein Zeugnis von dem, was Jesus überwinden kann. Preis den Herrn. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns auffangst, wo wir sind. Ich danke dir, dass du uns überwinden kannst durch deine eigene Gegenwart. Ich danke dir so sehr für das Bund, was du mit uns geschlossen hast. Du willst unser Herz verändern. Du willst uns füllen mit dieser Frucht des Geistes. Herr, wir wissen, so sind wir nicht aus uns selbst, aber du bist so. Und wir demütigen uns in deine Gegenwart. Wir brauchen dich, Jesus. Und ich danke dir dafür, dass du das vollenden kannst, was du angefangen hast. Lass dein Wort Frucht tragen in der kommenden Zeit, um deines Namens willen. Amen.